Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, heute um Mitternacht bin ich von einer zweiwöchigen Marokko-Rundreise zurückgekehrt. Und wie sich's gehört, habe ich euch auch ein Bild aus dem Urlaub mitgebracht. Ein Bild passend zum heutigen Pfingstfest. Dieses Bild zeigt einen Oberleitungsbus in Marrakesch und ich habe heute noch im Internet nachgelesen, das sei die einzige solche Strecke in ganz Afrika mit Oberleitung. Ja, von Marrakesch sind, glaube ich, so 10 Kilometer. Die Strecke soll eigentlich noch ausgebaut werden. Und ja, ich war ganz erstaunt, als ich diesen Bus da plötzlich sah, weil mich dieses Bild total erinnert hat oder in meine Kindheit im Grunde versetzt hat. Denn Busse mit Oberleitung sind mir aus meiner Geburtsstadt in der Schweiz sehr geläufig. Da gibt es im Grunde gar keine anderen Busse. Mein Taufpate war dort in der Stadt auch Busfahrer. Und auf dem nächsten Bild seht ihr jetzt so einen typischen Trolleybus aus Winterthur. Das ist meine Geburtsstadt. Das sind also so Elektrobusse mit Oberleitung. Die fahren sehr geräuschlos, die fahren auch sehr smooth, würde man neudeutsch sagen. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch richtig heißt. Egal, also jedenfalls nicht so wie die Busse, die man hier teilweise kennt. Und so mit Krach und Glanz und Gloria. Also das ist ein wirklich sehr angenehmes Fahren. Und weil ich als Kind nichts anderes kannte als diese Busse aus meiner Geburtsstadt, dachte ich als Kind, naja, jeder Bus habe eine Oberleitung und ohne eine solche Oberleitung könne überhaupt kein Bus fahren. Also E-Mobilität schon vor über 40 Jahren. Ist also in dem Sinne nichts Neues. Es ist überhaupt tatsächlich keine neue Erfindung. Weiß jemand von euch, wo es den ersten Oberleitungsbus gab und wann? Berlin, richtig. Berlin-Halensee, genauer gesagt. Jetzt ist nur noch die Frage, wann? Im April 1882 hat ein gewisser Werner von Siemens, vielleicht dem einen oder anderen von uns bekannt, einen ersten Oberleitungsbus, war eher eine Oberleitungskutsche, da haben wir noch das dritte Bild, auf die Strecke gebracht. Das sah dann so aus, aber wie gesagt, das Prinzip ist eigentlich dasselbe wie heute. Also vor, im Rechnen bin ich nicht so gut, aber vor 150 Jahren ungefähr, ja. 140, ich habe doch gesagt, ich bin im Rechnen nicht so gut. Ja, wie gesagt, als Kind kannte ich nichts anderes, also nichts anderes als das, sondern nichts anderes als das Weitere oben. Inzwischen habe ich gemerkt, okay, es gibt auch Busse ohne Oberleitung, die viel Krach machen, die nicht so geräuschlos und gemächlich fahren. Es gibt sogar, ich wohne jetzt sogar in einer Stadt, wo nicht mal die Bahn eine Oberleitung hat. Also auch daran habe ich mich inzwischen gewöhnt. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, was das Ganze mit Pfingsten zu tun hat. Naja, ganz einfach. Was ich als Kind über Busse dachte, nämlich dass ein Bus ohne Oberleitung eigentlich gar nicht geht, das gilt in übertragener Weise auch für uns Christen. Ein Christ ohne Oberleitung ist nicht denkbar. Es gibt kein Christsein ohne den Heiligen Geist, die Verbindung nach oben. Ohne den Geist Gottes können wir uns nicht bewegen, wie dieser Bus stehen bleibt, wenn er nicht ans Stromnetz angeschlossen ist. Ohne den Heiligen Geist können wir uns nicht bewegen und was sich nicht bewegt, das ist tot. Deswegen sind wir ohne den Heiligen Geist geistlich gesehen tot. Der Heilige Geist, der verbindet uns von oben her mit der Wirklichkeit Gottes und er versorgt uns von oben her mit schöpferischer Energie, die uns in Gang hält, die uns leben lässt, die uns ewig leben lässt. Aber dennoch, wenn ich so einen Alltag gucke bei mir, manchmal auch in unseren Gemeinden, da habe ich so manchmal den Eindruck, den gefährlichen Eindruck, naja, eigentlich geht es im Alltag auch ganz gut ohne diese göttliche Oberleitung. Und das ist wichtig, dass wir dieses Pfingstfest feiern. Denn Pfingsten lehrt uns eins, ohne den Geist läuft nichts. Ohne den Geist läuft gar nichts. Das ist die erste und die grundlegende Wahrheit. Christsein ohne den Heiligen Geist ist schlicht und ergreifend unmöglich. Und wir können uns mal überlegen, wer von uns wollte denn von sich aus Gott Gott sein lassen? Wir alle, wir tragen von Geburt an Adams und Evas Gene in uns. Und das sind Gene der Selbstüberschätzung, Gene der Selbstverwirklichung, Gene der Selbstbeweihräucherung, hoffentlich bin ich heute wieder ein toller Hecht, die Gene der Selbstdurchsetzung, erst ich und dann die anderen. Es sind die Gene der Abwertung derer, die nicht so sind und nicht so ticken wie ich, der ich mich ja immer wieder selber zum Maßstab mache und zum Richter erhebe. Ist auch nicht so ganz leicht, denn ich kenne ja im Grunde nur mein eigenes Leben. Und da ist es doch naheliegend, mein eigenes Leben und so wie ich lebe, das zum Maßstab zu machen, an dem ich alles messe. Aber was sagt Gott dazu? Gott, der Herr, appelliert durch sein heiliges Gesetz an uns Menschen: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Gemüt. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Lukas 10, 27, wer es nachlesen will, die Zusammenfassung des ganzen Gesetzes. Aber das ist jetzt das Problem an der Sache. Mehr als appellieren kann das Gesetz nicht. Es kann auch noch Strafe androhen, aber das war es dann auch schon. Und genau darin besteht ja eigentlich die Tragödie. Das Doppelgebot der Liebe, das im Kern das ganze Gesetz ausmacht, dieses göttliche Doppelgebot trifft seit jeher auf taube Ohren und auf verstockte Herzen. Kein Mensch ist von sich aus in der Lage, Gott über alles zu lieben, Gott mehr zu lieben als sich selber. Und dann auch noch seinen Nächsten wie sich selbst. Und den Nächsten, den kann man sich nicht aussuchen. Das kann sein, der Drogenabhängige im Goethepark. Das kann sein, der geflüchtete Syrer im Wohnheim. Das kann sein, der Neonazi von nebenan. Oder es kann sein, der Linksalternative in der Rahnestraße. Und weil Gottes Gebot stets auf taube Ohren und auf verstockte Herzen trifft, kann es daran nichts ändern, sondern es entlarvt nur, wer wir Menschen in Wahrheit sind und wie unser Herz beschaffen ist. Nämlich voller Selbstsucht, voller Abneigung gegen alles Fremde und gegen alles Fremdartige, voller Angst, voller Wut, voll unterdrücktem und manchmal auch sogar flammendem Zorn gegen den wahren und lebendigen Gott und gegen unsere Mitgeschöpfe, denen wir offen oder auch verdeckt das Existenzrecht absprechen, zumindest wenn es mich tangiert. Vielleicht sagen wir, ja, wir mögen alle Menschen, solange sie uns nicht zum Nächsten werden, ja. Und ihr Lieben, wer liebt, und ich betone, wer liebt denn seinen Nächsten so wie sich selbst? Und zwar völlig unabhängig von Herkunft, von Religion, von Sprache, Kultur, Aussehen, Geschlecht, Gehaltsklasse oder auch von seinem vermeintlichen Nutzen für die Gesellschaft. Wer liebt jeden dieser Nächsten so wie sich selber? Ihr Lieben, wenn wir nach Gottes ewigem Willen, und das ist ja nicht irgendwie eine Laune, die ja da mal so, ja, liebt jetzt mal euren Nächsten, bis ich es mir anders überlege. Wenn wir nach Gottes ewigem Willen Gott und unseren Nächsten von Herzen lieben sollen, dann kann das in einer Welt jenseits von Eden nur geschehen, wenn Gott selber unser hartes, unser versteinertes Herz durch seinen Geist aufbricht und es durch ein empfindsames, durch ein mitfühlendes, durch ein weiches Herz ersetzt. Weichei ist ein Schimpfwort, aber nicht im geistlichen Sinne. Gott will, dass wir ein weiches Herz haben, ein Herz für Gott und mitfühlend mit unseren Mitgeschöpfen. Und darum ist Christsein ohne den Heiligen Geist völlig undenkbar und völlig unmöglich. Denn die Liebe zu Gott und zu allen Mitmenschen, die ist nicht irgend so ein, nice to have, sondern es ist ein Wesensmerkmal des Christseins. Es ist keine bloße Verzierung eines an sich frommen und rechtschaffenen Lebens. Der Heilige Geist, der die Liebe zu Gott und zum Nächsten bewirkt, dieser Geist, der macht uns nicht bloß zu guten Christen, sondern er macht uns überhaupt erst zu Christen. Wir werden nur recht glauben und lieben und hoffen, wenn der Heilige Geist selbst in uns glaubt, liebt, hofft. Es ist der Heilige Geist, der Geist Gottes, der Geist des Vaters und der Geist Jesu Christi, der uns wirksam mit Christus verbindet und uns in Zeit und Ewigkeit bei ihm festhält. Bei Paulus in 1. Korinther 12 steht der denkwürdige Satz: Ich tue euch kund, dass niemand, der durch den Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Das sagt vielleicht auch keiner von uns. Aber der Satz geht weiter. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist. Dieses Bekenntnis ist Wirkung des Heiligen Geistes, nicht Bedingung. Das sicherste Kennzeichen dafür, dass Gott dich durch seinen Geist mit sich verbunden hat, das besteht darin, dass du Jesus Christus von Herzen als deinen Herrn und Heiland bekennst. Und beides gehört zusammen. Jesus ist der Heiland und er ist der Herr, der das Sagen hat in meinem Leben. Dass Jesus, der Mensch gewordene und gekreuzigte von Ewigkeit her, der wahre Gott ist, das kannst du dir doch nicht ausdenken. Das kann dir nur Gott selber gewiss gemacht haben. Und Martin Luther erklärt völlig zutreffend, was der Glaube an den Heiligen Geist bedeutet. Einige haben es im Konfirmandenunterricht vielleicht auswendig gelernt. Was heißt, ich glaube an den Heiligen Geist? Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann. Sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält, im rechten einigen Glauben. In welcher Christenheit er mir und allen Gläubigen täglich alle Sünden reichlich vergibt. Und am jüngsten Tage mich und alle Toten auferwecken wird und mir samt allen Gläubigen in Christus ein ewiges Leben geben wird. Das ist gewisslich wahr. Der Heilige Geist, ihr Lieben, bewirkt, dass wir Jesus als Herrn und Heiland bekennen, lieben und ehren. Der Heilige Geist bewirkt, dass wir Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten, so wie es Gott gefällt und wie es ihm gebührt. Jesus sagt an mehreren Stellen, und eine möchte ich vorlesen, Johannes 16, Vers 13, wenn der Tröster kommt, der Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, wenn dieser kommt, dann wird er euch in aller Wahrheit leiten. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Johannes 16, Vers 13 und 14. Der Geist der Wahrheit wird euch in aller Wahrheit leiten. Was heißt das? Wenn der Geist der Wahrheit uns in aller Wahrheit leitet, dann bedeutet das, dass er uns zeigt, was wirklich Sache ist. Der Geist verherrlicht Christus, das heißt, er zeigt und er offenbart, wer Jesus in Wahrheit ist. Und auf diese Offenbarung sind wir angewiesen. Unsere eigenen Eindrücke und unsere Erfahrungen von uns selbst und auch von anderen und nicht zuletzt von Gott sind allesamt trügerisch. Wir verlassen uns so oft auf unsere Erfahrung, auf unser Bauchgefühl. Alles Mist. Wir haben von uns selbst aus nicht den Durchblick. Wir erfassen die Welt nicht, wie sie ist. Wir erfassen Gott nicht, wie er ist. Und wir ergründen unsere eigenen Abgründe nicht. Wir sind sehr gut darin, darüber hinwegzusehen, es zu erklären. Manchmal machen wir uns auch schlecht, das kann dann auch pathologisch werden, auch das gibt's. Aber auch da erreichen wir nicht unsere eigentlichen Abgründe. Wir sind nicht in der Lage zu erfassen, wer der andere in Wahrheit ist und wie er tickt und warum. Wir sehen nur mit unseren Augen. Gott sieht das Herz an, der Geist Gottes. Er allein durchschaut alles. Der Geist Gottes ist der Geist der Wahrheit. Und wenn er uns leitet, dann sind wir auf dem Weg der Wirklichkeit, wie sie wirklich ist. Und nicht, wie wir sie uns einbilden oder wie wir sie vielleicht gerne hätten oder wie wir sie wahrnehmen. Wir Menschen sind entweder Schwarzmaler oder Schönfärber, manchmal auch irgendwas dazwischen. Und manchmal sind wir am einen Tag so und am anderen Tag das Gegenteil, ja, je nachdem, mit welchem Bein wir aufgestanden sind. Schwarzmaler oder Schönfärber. Aber der Geist Gottes, der lehrt uns, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Der Heilige Geist ist die Sehhilfe, die uns Gottes Sicht auf ihn, Gottes Sicht auf uns selber und Gottes Sicht auf unsere Nächsten vermittelt. Und wenn der Heilige Geist, der Geist von oben, diese Oberleitung uns in aller Wahrheit leitet, dann betrifft das unser ganzes Leben in allen Bereichen. Der Geist Gottes ist kein Geist nur für religiöse Erbauungsstunden und für irgendwelche frommen Angelegenheiten. Gottes Schöpfergeist ist in jeder Hinsicht der Lebensgeist. Er durchwaltet das ganze Leben. Gott hat uns ja mit Fleisch und Blut geschaffen, nicht ohne. Nicht als Zombies, nicht als Geister, sondern als wirkliche Menschen aus Erde und mit seinem Geist beseelt. Und deswegen gibt es vor Gott keine Trennung von himmlisch und irdisch, von geistlich und nicht geistlich. Jeder Bereich ist Gottes Herrschaft unterstellt, wenn denn wirklich Jesus Christus unser Herr ist. Und deswegen beten wir auch, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und der erste Johannesbrief zum Beispiel lehrt uns unmissverständlich, dass wir unser geistliches Leben nicht vom normalen Leben irgendwie abkoppeln können. Wir können Gott nicht lieben, aber den Bruder oder die Schwester hassen und uns dabei auch noch im Recht wähnen. Das Pfingstfest erinnert uns daran, dass wir ohne die Oberleitung des Geistes nicht vorankommen, sondern vom Weg der Wahrheit abkommen. Der Geist muss die Oberleitung in unserem Leben haben. Ohne Geistesleitung geht nichts und auch das geht dann noch schief. Und darum ermahnt der Auferstandene und ihn nochmal sozusagen vor seiner Himmelfahrt präsente Christus am Beginn der sogenannten Apostelgeschichte die Apostel eindringlich, dass sie nichts unternehmen sollen, bevor der Heilige Geist auf sie gekommen ist. Finde ich total spannend. Das heißt nicht, so, ich habe euch alles gesagt, jetzt auf geht's, Mission, tatata. Nein, bleibt, tut nichts, bleibt in der Stadt, wartet. So lange, bis der Heilige Geist gekommen ist und dann geht's los. Die Geschichte, die dann auf das erste Pfingstfest folgt, die handelt darum dann auch nicht eigentlich von den Taten der Apostel. So heißt das Werk eigentlich ursprünglich, Taten der Apostel. Aber es geht eigentlich gar nicht um die Taten der Apostel. Dieses Werk erzählt eigentlich die Geschichte der wirksamen Geistesgegenwart des Auferstandenen. Die Apostelgeschichte erzählt, wie der Heilige Geist, der Auferstandene in Person, das Evangelium von Gottes unermesslicher Gnade in der ganzen Welt ausbreitete. Wie er selber die Herzen öffnete. Täglich tat der Herr hinzu, die gerettet werden sollten. In der Geistesgegenwart des Auferstandenen mussten die Apostel manchmal warten. Manchmal mussten sie einen Umweg gehen. Manchmal verstanden sie die Welt nicht mehr. Manchmal mussten sie Schläge einstecken. Aber es ging trotz alledem und in alledem unaufhaltsam vorwärts in der Kraft des Geistes. Und darum geht es auch in unserem Leben. Um die kraftvolle Anwesenheit des für uns nicht sichtbaren, aber im Geist gegenwärtigen und lebendigen Herrn. Und die Frage lautet, ist der Heilige Geist nicht nur meine Oberleitung, sondern hat er auch die Oberleitung? Oder anders gefragt, entscheidet wirklich in allen Lebensentscheidungen, den großen wie auch den kleinen, die Leitung von oben? Entscheidet der Heilige Geist, welche Schule ich besuche, ob und welchen Beruf ich ergreife, ob und wen ich heirate, ob und wie viele Kinder ich habe, Ob und wie viel Geld ich verdiene und was ich damit mache. Ob und wie viel Prozent ich arbeite. Wie ich den Tagesablauf gestalte. Wofür und für wen ich Zeit einsetze, mir Zeit nehme. Entscheidet all das der Geist Gottes? Oder ich entscheide, dass alles ich nach eigenem Gutdünken und nach dem Maßstab des Gottes dieser Weltzeit mit den drei Buchstaben. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Der eine Gott mit den drei Buchstaben ist ich, ICH, drei Buchstaben, oder MAN. Und ich meine jetzt nicht die Busfirma, sondern das Mann, was man so macht. Man tut doch nicht, man macht doch. Und es ist aber völlig egal, wie du bisher gelebt und nach welchen Maßstäben du bisher Entscheidungen getroffen hast. Vergiss ab heute dein eigenes Gutdünken und den scheinbar gesunden Menschenverstand. Denn was wirklich gut ist, das lehrt weder ich noch Mann, das lehrt dich allein der Geist Gottes. Am Anfang von Römer 12 schreibt der Apostel Paulus: Ich ermuntere euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, euer angemessener, euer sachgemäßer Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, dem Mann, ja, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt. Das traut Paulus uns zu, weil er weiß, dass wir den Heiligen Geist haben, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Die Erneuerung unseres Sinnes, die das ermöglicht, das, die bewirkt der Heilige Geist, der uns in aller Wahrheit leitet. Ihr Lieben, wenn der Geist Gottes uns leitet, dann sind wir Kinder Gottes geworden. So steht es in Römer 8, Vers 14. Und wenn wir Gottes Kinder sind, dann beginnen wir, unserem himmlischen Vater zu ähneln, so wie wir auch unseren irdischen Eltern irgendwie ähneln, im Aussehen und im Verhalten. Das ist nicht anders, wenn wir Gottes Kinder werden. Denn sein Geist, den er uns mit der Taufe geschenkt hat, dieser Geist ist nicht untätig. Das ist nicht irgendein bloßes Geschwurbel, wo wir am Ende des Glaubensbekenntnisses noch irgendwie, ja, es muss halt irgendwie auf die Zahl 3 kommen, dann dichten wir noch irgendwas dazu. Nein, dieser Geist, der wirkt, der ist lebendig, der ist real. Der Geist Gottes ist ein Macher. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, der ist ein schöpferischer, ein fruchtbarer Geist. Und als Endfrucht sozusagen, die vollkommene Schlussfrucht des Ganzen, bewirkt er unsere Auferstehung aus den Toten. Und schon im irdischen Leben lässt er sozusagen Vorfrucht in uns und an uns reifen. Einen süßen Vorgeschmack des ewigen Lebens, das durch den Geist in uns heranreift. Davon lesen wir beispielsweise in Galater 5, Vers 22 und 23. Die Frucht des Geistes, nicht unsere Frucht, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Alles wunderbare Dinge. Und Paulus sagt am Schluss noch, gegen all das ist das Gesetz nicht. All das entspricht letzten Endes dem, was das Gesetz nicht schaffen kann, was nur der Geist Gottes in uns bewirken kann. Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Güte, Treue, dass man sich auf jemanden verlassen kann. Was das Gesetz durch alle Appelle nicht erreicht hat und nicht erreichen konnte, das schafft Gottes Geist in uns. Gott selbst lässt uns durch seinen Geist zum ewigen Leben heranreifen. Und ewiges Leben, das ist nicht in erster Linie eine Frage der Zeit, sondern eine Frage der Qualität. Ewiges Leben, das heißt beständige, ununterbrochene Gemeinschaft mit dem heiligen und erhabenen Gott. Jesus sagt: Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ist ewiges Leben. Vollkommene Gotteserkenntnis bedeutet vollkommene Gottesgemeinschaft, vollkommene Teilhabe am göttlichen Leben. Gemeinschaft im biblischen Sinne heißt ja, das, was der andere ist, das springt auf mich über. Gottesgemeinschaft bedeutet, der göttliche Funke, der springt auf mich über und entflammt mein Herz in Liebe zu Gott und zu meinen Nächsten. Und wo das geschieht, da ist dann Reich Gottes. Auch das Reich Gottes ist weniger eine Frage des Ortes und der Zeit, als vielmehr eine Frage der Qualität des Lebens. Paulus schreibt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern, weiß es jemand, was ist das Reich Gottes? Römer 14, Vers 17. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist Reich Gottes. Gerechtigkeit, das heißt intakte Gottesbeziehung. Friede, das heißt intakte Nächstenbeziehung. Freude, das heißt intakte Selbstbeziehung. Wenn ich mit mir selber im Reinen bin, kann ich mich freuen. Sonst trage ich immer irgendwas mit mir rum und gucke griesgrämig. Ja. Also Gerechtigkeit, intakte Gottesbeziehung, Friede, intakte Beziehung mit meinen Nächsten, Freude, intakte Beziehung mit mir selber. Das alles geschieht und ist nur möglich im Heiligen Geist. Wo er das Sagen hat, da bin ich mit Gott, da bin ich mit meinem Nächsten und da bin ich auch mit mir selbst im Reinen. Denn der Heilige Geist ist ein heiligender Geist. Er schafft und reinigt, schafft diese Heiligung, diese Reinigung. Er lässt mich am Leben Gottes und an seinem ganzen Reichtum teilhaben. Er verbindet mich mit der Wirklichkeit Gottes und er hinterlässt Spuren aus Gottes Welt in meinem Leben. Und dabei will ich auch nicht verschweigen, dass das allerdings dann in dieser Welt auch immer wieder zu Konflikten führen kann, wenn die Wirklichkeit Gottes in unserem Leben Spuren hinterlässt. Dann kommt es zum Konflikt in dieser Welt. Die Geistesfrucht, die führt manchmal auch, ich sag's mal so, zu Geistesfrust. Denn wer sich der Oberleitung des Heiligen Geistes überlässt, der wird früher oder später auf Unverständnis stoßen. Jesu Verwandte, die verstanden ihn nicht, weil sie seine göttlichen Maßstäbe nicht teilten. Davon hören wir beispielsweise in Markus 3. Jesus ging in ein Haus und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass sie nicht einmal mehr essen konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Denn sie sagten, er ist von Sinnen. Er ist bekloppt. Wir müssen den vor sich selber schützen. Und so kann es auch uns gehen, wenn wir Dinge tun, die Gottes Geist uns lehrt. Wenn wir vielleicht in die Mission gehen, anstatt hier das große Geld zu machen. Wenn wir vielleicht unseren Beruf aufgeben, um ganz für Gott da sein zu können. Wenn wir auf irdische Annehmlichkeiten und Selbstverständlichkeiten wie Familie und Haus verzichten, weil Gott uns ruft. Und lest einmal in Hebräer 11 nach, was die großen Glaubenshelden getan haben. Was haben die eigentlich getan? Sie haben nichts anderes getan, als sich ganz und gar der Oberleitung des Heiligen Geistes zu überlassen. Auf göttliches Geheiß ist Abraham ins Ungewisse aufgebrochen, mit nichts als Gottes Verheißung im Herzen. Und dann kam er tatsächlich in das Land der Verheißung. Und dann kriegt er Stress mit seinem, Neffen oder was, Lot. Und um den Frieden zu wahren, eine Frucht des Geistes, verzichtet er auf das Land, das Gott ihm verheißen hat und sagt, nimm du die fruchtbare Ebene, ich gehe in die Berge, ich will keinen Streit. Wir sind doch Brüder. Mose, können wir auch nachlesen in Hebräer 11, verzichtete auf Ruhm und Ansehen in Ägypten. Auf ein tolles Begräbnis im Sarkophag, wo man ihn heute vielleicht im Ägyptischen Museum angucken könnte. Aber er gewann stattdessen Ehre bei Gott. Und alle diese Leute, man kann wie gesagt mal Hebräer 11 sich auf der Zunge zergehen lassen, sie alle machten die Erfahrung, dass das, was vor Gott als gut und als erstrebenswert gilt, dass das im Alltag als unvernünftig und hirnlos erscheint. Aber Jesus sagt, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst. Er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis kann ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Ihr Lieben, der Pfingstgeist, der macht uns Mut, uns auf Gottes Verheißung mehr zu verlassen als auf alles irdische Ermessen. Wo der Heilige Geist fehlt, da werden wir mutlos, da werden wir kraftlos, da sind wir hilflos. Und darum bitten wir mit dem alten Lied, komm, Schöpfer Geist, veni creator spiritus. Und die Pfingstlieder, wir haben vorhin eins gesungen, die sind voll von dieser überlebenswichtigen Bitte, die Gott in seiner reichen Güte erhören wird. Und ich wusste nicht, was wir heute für Lieder singen, deswegen noch einmal Strophen 1 und 7 des Liedes, was wir vorhin gesungen haben. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbreite Durchblick, verbanne Trug und Schein. Gieß aus dein heilig Feuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. Du Heiliger Geist, bereite ein Pfingstfest nah und fern mit deiner Kraft. Bereite das Zeugnis von dem Herrn. O öffne du die Herzen der Welt und uns den Mund, dass wir in Freud und Schmerzen das Heil ihr machen kund. Das ist unser Job. Der Welt das Heil Gottes kundmachen in der Kraft des Geistes. Und die Bitte um den Heiligen Geist, die sollte unser tägliches Gebet sein. Nicht so, als ob Gott uns irgendwie seinen Geist vorenthalten hätte. Er hat ihn uns geschenkt aus seinem Reichtum und aus seiner Gnade, aus seiner Güte. Aber wir bitten darum, weil wir wissen, dass wir ständig angewiesen sind auf diese Oberleitung, auf den Heiligen Geist. Und zwar im Leben wie auch im Sterben. Ohne ihn, ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun. Ohne ihn bleiben unsere Gebete leer und unsere Gottesdienste nichtig. Unser Handeln fahrig und unsere Reden fade. Doch wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da ist Frieden. Da ist Freude in Fülle. Und die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei und bleibe mit euch allen. Amen.